vor, ich weiß gar nicht, vor einigen Wochen, Monaten war ich mit Miriam und ein paar Freunden in einem Restaurant. Und es gibt ja sehr unterschiedliche Restaurants mit unterschiedlichen Angeboten. Was macht denn ein guter Restaurantbesuch aus? Also, dass es wirklich gelungen ist, wo du nach Hause gehst und sagst, es hat sich gelohnt, auch ins Restaurant zu gehen und nicht einfach zu Hause sitzen zu bleiben. Gutes Essen, gute Gespräche, ein guter Service, gute Atmosphäre. Wolfgang, dank dir, ich möchte auf den Service zu sprechen kommen. Es braucht auch den richtigen und guten Kellner. Es gibt ja solche und solche. Wir waren vor einiger Zeit in Lörrach in einem Restaurant und wollten abends dann noch was essen in dem Restaurant. Und dann haben wir uns dorthin gesetzt und hatten eine gute Atmosphäre, wir hatten gute Gespräche, alles war tipptopp. Aber dann kam der Kellner. Und das war tatsächlich etwas, was ich noch in meinem Leben nicht erlebt habe. Also dieser Kellner war sowas von tollpatschig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es war ein junger Typ, ich weiß nicht, ob er Student oder irgendwas war. Und ist dann zu uns gekommen und war total fröhlich und war gut gelaunt und hat uns gefragt, was wir essen wollen, was wir trinken wollen. Und als wir dann aber auch nur eine kleine Nachfrage bezüglich der Karte oder der Preise gestellt haben, da hat er uns immer wieder ein Fragezeichen angeguckt. Ja, die Karte kenne ich eigentlich gar nicht so gut und die Preise sind auch alle neu, das habe ich alles nicht im Kopf und könnt ihr mal in die Karte gucken. Also wir haben zu weiten Teilen seinen Job übernommen. Dann ist er losgedüst und ist dann zu einem anderen Tisch gegangen und dann sind ihm Sachen runtergefallen und es war alles so, oh, man musste sich so richtig am Tisch festhalten, man wollte ihm helfen, wisst ihr, ja. Und dann kam er am Ende mit der Rechnung und dann konnte er auch nicht richtig addieren und dann mussten wir letztendlich unsere eigene Rechnung uns zusammenrechnen und ihm sagen, was er denn jetzt bekommt. Und dann geben wir ihm noch Trinkgeld und dann fragt er uns, wie viel bekommst du jetzt zurück? Also, es war ziemlich lustig. Also der Arm war deswegen nicht zerstört. Es war eigentlich sehr, sehr lustig. Aber ein Abend kann gelingen, wenn wir jetzt, ich sag mal, Kunden gewesen wären, die ein bisschen, naja, Wert darauf gelegt hätten, ja, dass jemand kommt und uns umsorgt und dass wir uns auf unser Treffen konzentrieren können, dann ist hier ein massiver Störfaktor unter uns. Warum erzähle ich das? Auch im Leben in einer Gemeinde gibt es Aspekte von einem guten Restaurantbesuch. Und auch in unserer Gemeinde oder in Gemeinden überhaupt gibt es sogenannte Kellner. Die Bibel nennt sie auch Tischdiener, die zu den Tischen kommen und dienen. Und wir nennen sie üblicherweise Diakone. Und ich möchte euch ein Zitat am Anfang vorlesen. Jetzt klick. So. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an den Namen, der unaussprechbare Name. Freude, Friede, Einigkeit und Wachstum der Ortsgemeinde sind zu Teilen abhängig von einem treuen Team an Tischdienern, die da sind, wenn man sie braucht, die eifrig dienen, ohne unangenehm aufdringlich zu sein. Wenn du im Restaurant sitzt und eigentlich die ganze Zeit was bestellen möchtest und der Tischdiener, der Kellner kommt einfach nicht, dann hast du ein Problem. Du bist die ganze Zeit, jetzt aber, er sieht mich wieder nicht. Er flüchtet quasi vor meinem Tisch. Und andersrum ist es so, wenn du ein Getränk bestellt hast und da ist noch so ein bisschen was drin, ja, und dann kommt gleich der Kellner aufdringlich, möchtest du noch was trinken, möchtest du noch was trinken? Denkst, ich will eigentlich meine Ruhe haben, ja. Du musst mich jetzt nicht die ganze Zeit nerven. Und so gibt es natürlich auch positive Beispiele und dieser Herr Anyabwili oder wie der heißt, der vergleicht das mit den Tischdienern der Gemeinde. Und ich möchte euch in den Text hineingehen aus Apostelgeschichte 6. Die Verse 1 bis 7 werden uns heute beschäftigen, wo es um die sogenannten Tischdiener geht, die Diakone. Ihr könnt an der Wand mitlesen oder eure Bibeln aufschlagen. Apostelgeschichte 6. Dort heißt es, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. In Vers 1 lesen wir ganz zu Beginn, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten. Das ist die Ausgangssituation, warum überhaupt in einer Gemeinde erstmals Diakone gewählt wurden. Das ist der Anlass. Die Zahl der Jünger oder die Jünger mehrten sich. Nicht vermehrten sich, sondern sie wuchsen an der Zahl. Es kamen Leute dazu. Also der Wachstum oder das Wachstum der Gemeinde war der Anlass. Auf einmal kommen mehr Leute in die Gemeinde und wir merken, wir brauchen Leute, die sich um diese neuen Menschen auch kümmern. Woher kommt aber überhaupt dieser Anlass? Das ist gar nicht so unwichtig. Woher dieser Anlass überhaupt kommt? Wo ist sozusagen der Ursprung des Wachstums? Und das finden wir in den Versen davor. Wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, könnt ihr das in den 2 Versen vorher sehen. Dort heißt es, als Petrus und Johannes, als sie eingesperrt wurden, wurde ihnen gesagt, ihr sollt nicht predigen. Ihr sollt nicht durch die Straßen ziehen und von Jesus Christus erzählen. Diese Botschaft, bitte behaltet sie für euch, weil was ihr damit anstellt, ist so viel Unruhe. Ihr macht so viel Volk unruhig. Lasst das sein. Haben sie nochmal geschlagen, dass sie auch wirklich es sein lassen. Aber dann heißt es ab Vers 41 in Kapitel 5 voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren für den Namen Schmach zu leiden, gingen sie von dem Hohen Rat weg. Also sie haben sich darüber gefreut. Und sie hörten nicht auf, heißt es, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Und dann lesen wir, dass eine Gemeinde wächst. Das bedeutet für uns, um zu verstehen, warum überhaupt diese Gemeinde, die jetzt Diakone wählt, warum sie überhaupt zu diesem Schritt kommt. Der Grund liegt darin, dass gepredigt wurde, dass, also nicht nur die Sonntagspredigt hier, ja. Predigen geht auch auf anderer Ebene. Auf offener Straße evangelisieren, mit Menschen ins Gespräch kommen, ihnen von Jesus zu erzählen. Und die Ursache für Wachstum in einer Gemeinde ist im Neuen Testament, für gesundes Wachstum, ist, wenn Gottes Wort Menschen trifft. Es gibt so einen berühmten Satz, vielleicht habe ich den auch hier schon mal gesagt. In der Bibelstunde hatten wir auf jeden Fall schon mal darüber gesprochen. Ein großer Mann hat mal gesagt, predige das Evangelium und wenn nötig, gebrauche Worte. Predige das Evangelium und wenn nötig, gebrauche Worte. Das ist ein Satz, den ich zu einem Teil bejahen kann und sagen kann, ja, wenn Menschen an meinem Leben nicht erkennen, dass an mir etwas anders ist, nur wenn ich den Mund aufmache, dann ist schwierig, weil dann sagen sie, Moment mal, was du so erzählst und was du tust, stimmt überhaupt nicht überein. Insofern hat dieser Satz recht. Aber er ist auch irrsinnig zugleich. Predige das Evangelium und wenn nötig, gebrauche Worte. Das ist so, als wenn du sagst, bitte bau ein Holzhaus und wenn nötig, gebrauche Holz. Das Evangelium ist Information. Es ist Wahrheit. Es konfrontiert mich mit Gott und mit mir. Und Jesus hat es zumindest so gemacht, dass er nicht einfach nur gute Dinge getan hat und alle gemerkt haben, wow, sondern er hat gepredigt. Er hat den Menschen was erzählt. Er hat eine befreiende Botschaft von Sündenvergebung weitergebracht. Und diese Botschaft der Sündenvergebung, dass Gott gekommen ist und den Mensch, der Sünder ist und tot ist in seinen Sünden, befreien kann, zum Leben erwecken kann, ist etwas, was ich nicht einfach mit einer netten Geste kommunizieren kann. Dafür brauche ich Worte und deswegen redet Gott auch seit Jahrtausenden zu uns. Weil die Worte es sind, die uns innerlich verändern. Also durch Gottes Wort, durch diese Botschaft, die Menschen trifft, entsteht Wachstum in einer Gemeinde. So sollte es zumindest sein, wenn man im Glauben Gottes Wort predigt. Was bedeutet das für uns, wenn wir noch an diesem Punkt stehen bleiben? In der neutestamentlichen Gemeinde waren sich die Menschen einig, zumindest die Leiter waren sich einig, gesundes Wachstum der Gemeinde erfolgt nicht durch Attraktionen, die die Massen irgendwie anzieht und kurzweilig bespaßt. Sondern die Vorrangstellung in der Gemeinde, in ihrer Aufgabe, ist mit Leidenschaft, Freude und Vertrauen und großer Hoffnung, Gottes Wort weiterzugeben. Gottes Wort auf das Podest zu stellen und zu sagen, das ist unsere primäre Aufgabe, Menschen Gottes Wort zu bringen, Dinge, die sie sich selber nicht sagen können. Also kein Menschenwort, sondern Gottes Wort. Und alle anderen Dinge, um diesen Dienst am Wort drumherum zu bauen. Wenn man sagt, dass eine Sache wichtig ist, heißt es nicht, dass andere Sachen unwichtig sind. Versteht mich nicht falsch, ich liebe gute Musik, ja. Ich liebe auch gut gestaltete Flyer. Und ich verwende auch Zeit dafür, um Menschen auch tolles Werbematerial in die Hand zu drücken. Es ist gut, wenn wir anderen Menschen helfen, wenn wir Gutes tun und darin auch nicht müde werden, darin sollten wir Vorbilder sein. Aber einen Menschen von innen zu verändern, geht nur, wenn Gott ein Wort in das Herz spricht. Attraktive Musik, attraktives Schauspiel, attraktive Flyer, und ich hoffe, wir haben attraktive Flyer, werden letztendlich einen Menschen von innen heraus nicht verändern. Das bedeutet nicht, dass diese Dinge nicht wichtig wären. Ganz und gar nicht. Denn Gott hat uns viele Gaben geschenkt. Und wir sollen sie alle zu seiner Ehre einsetzen und Menschen aufmerksam machen auf den großen Gott, dem wir dienen. Aber wir dürfen die Reihenfolgen nicht vertauschen. Wir sollen Gottes Wort predigen, von Gottes Wort gesteuert sozusagen sein, es anderen Menschen weitersagen und dann beobachten, was dann passiert. Wenn wir dieser Sache, dem Wort Gottes, die erste Rangordnung geben, einfach beobachten, was passiert. Denn Gott selber sagt, mein Wort bleibt nicht ohne Wirkung. Sondern es erreicht, was ich will und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Und an etlichen Stellen spricht Gott über sein eigenes Wort, was er sendet, was sich Bahn bricht und was Menschen von innen her völlig verändert und das Leben auf den Kopf stellt. Und sie so verändert, dass sie ihm ähnlicher werden. Sollen jetzt alle einfach nur noch predigen, weil das sozusagen das Wichtigste ist? Ich glaube nicht. Wir sehen, dass die Gemeinde hier in der Apostelgeschichte wächst. Der Grund ist, weil Gottes Wort in Treue und Freude gepredigt wird. Denn wir haben gelesen, sie haben sich gefreut und sind rausgegangen und haben weiter von Jesus erzählt, wie gut er ist. Die Gemeinde wächst und dann kommt es zu Problemen und dann sagen sie nicht, lasst uns einfach weiter alle predigen. Es gibt viele, viele Aufgaben, die die Gemeinde Jesu zu bewerkstelligen hat. Und diese Aufgaben sind nicht einfach unnötig oder unwichtig. Wenn nämlich nur gepredigt und verkündigt wird, werden wir am Ende zu einem großen Problem kommen. Ein kleines Beispiel. Wie viele Leute sind wir hier heute ungefähr? Vielleicht 80, 90 ungefähr. Stellt euch vor, ihr kommt nächsten Sonntag wieder und nächsten Sonntag wieder und nächsten Sonntag wieder und wir haben uns als Gemeinde dazu entschieden, wir predigen nur, wir machen sonst gar nichts. Und dort hinten gibt's Toiletten. Und keiner sich berufen fühlt für diesen ach so heiligen Dienst. Ich möchte dann den oder diejenige sehen, die nach dem vierten Mal hier hinkommt und sieht, Mensch, 80 Leute waren hier schon auf dem Pott. Und nächsten Sonntag noch einmal. Da wirst du nicht mehr oft kommen, weil dieses Haus stinken wird. Und alles andere als ein Wohlgeruch für den Herrn ist. Das wird ein Drecksloch sein. Und du wirst dir sagen, weißt du was? Ich pack meine Sachen und geh. Auch wenn sie alle toll predigen. Aber anscheinend sauber machen können sie nicht. Ein fehlender Toilettenputzdienst wird am Ende in einer Gemeinde für großen Unmut sorgen. Für ein großes Murren. Selbst wenn wir es nicht merken, aber unsere Gäste, die dann kommen, werden es merken, was hier denn los ist. Aber die Bibel sagt uns in Philipper 2, Vers 4, tut alles ohne Murren. Das bedeutet, wenn es Dinge aufkommen, die das Potenzial haben, dass wir murren, dann scheint es so, dass Gott uns auch den Auftrag gibt, diese Dinge zu tun, auch wenn sie vielleicht nicht Aufgabe erster Rangordnung sind. Ich möchte weitergehen in Vers 1, denn wir lesen ja nicht nur, dass sie größer werden, sondern dass jetzt tatsächlich ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer aufkommt. Es entstand ein Murren der Hellenisten. Obwohl sie so eine tolle Gemeinschaft haben, und wir lesen in der Apostelgeschichte, was für eine tolle Gemeinschaft. Die erleben Wunder, die erleben, dass sich viele, viele Menschen für den Glauben an Jesus Christus entscheiden. Und da ist richtig Stimmung drin in der Bude. Weil Gott präsent ist und Gott sich zeigt. Und obwohl alle so friedfertig beieinander sind und wir haben alle den Herrn Jesus lieb und wir sind alle eins. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Und die anderen denken so, also die Juden haben gedacht, ist da Inzest oder wie? Da war eine tiefe familiäre Gemeinschaft und trotzdem entsteht ein Murren. Einige Übersetzungen schreiben auch ein Murmeln. Das finde ich noch irgendwie eine bessere Übersetzung. Da entsteht so ein Murmeln. Und ich habe mal im Duden geguckt, was Murmeln bedeutet. Also für diejenigen, die der deutschen Sprache hier nicht so mächtig sind und wissen, was Murmeln bedeutet. Mit gedämpfter Stimme, meist nicht sehr deutlich etwas sagen, was oft nicht für andere bestimmt ist. Murmel, 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 Murmel. Und dann murmelt einer. Und dann murmeln zwei über diese dreckige Toilette, die da immer noch dreckig ist. Und dann entsteht Unmut. Und man sagt etwas über Menschen, man möchte nicht, dass sie es hören, aber man lästert letztendlich völlig ab. Und das passiert hier. Die Hellenisten, komischer Begriff, ich glaube auf Griechisch bedeutet Hellas, Griechenland oder Grieche, oder? Irgendwie so. Die Hellenisten sind auf jeden Fall auch Juden in unserem Text, die aber nicht aus Jerusalem kommen, sondern aus der griechisch sprechenden Welt. Das sind Leute, die sind ausgewandert, die kommen dorthin und die können überwiegend nur Griechisch sprechen, ist für die kein Problem, ist sowas wie das heutige Englisch. Also die Weltsprache sozusagen, die Handelssprache, und die kommen dorthin und merken, war ja ein großes Fest auch in Jerusalem, und dort kam dann der Heilige Geist, der hat dann auch diese Menschen erfasst, die eigentlich gar kein Hebräisch sprechen, sondern nur Griechisch. Und jetzt kommen die mit in die Gemeinde und dann sind da Tausende von Menschen, über 5000 Leute zusammen und feiern Gottesdienst. Und dann haben wir auf der einen Seite die hebräischen Juden, die Hebräisch sprechen. Die sind ja auch noch so richtig, ich sag mal, in der richtigen Linie des Alten Testaments. Wir sind auch richtige Juden, weil wir auch hier geblieben sind. Und nicht so wie diese Hellenisten. Das sind zwar Juden, ja, aber das sind griechisch sprechende Juden. Wie oft musste ich mich als kleiner Junge verteidigen? Ich bin zwar Russlanddeutscher, aber ich bin wirklich Deutscher. Ja, ja, ja. Wo bist du geboren? Ja, in Kasachstan. Dann bist du ein Russe. Nein, wirklich, ich bin wirklich Deutscher. Akzeptier mich. Ich habe schon öfter gesagt, die Leute, die von hier nicht kommen, die wissen, was ich meine. Und so eine Situation müsst ihr euch vorstellen, die kommen dorthin und haben dann auf einmal enge Gemeinschaft, merken, es ist etwas, was sie verbindet, aber es gibt auch eine Bedrohung. Etwas versucht diese Gemeinschaft, diese enge Gemeinschaft wieder zu trennen, die doch so gut angefangen hat. Die griechischen Juden wurden vernachlässigt. Und scheinbar war die Bedrohung kultureller und ethischer Art. Vorurteile, die die Einheit der Gemeinde fast zur Spaltung führen, zumindest das Potenzial haben, zur Spaltung zu führen. Diese neue Verschiedenheit der Christen war für diese Menschen etwas Neues. Sowas kannte man bis dahin noch nicht in diesem Maße. Auf einmal sind ganz unterschiedliche Personen auf einem Fleck. Und vielleicht hat man sogar Angst vor diesen Menschen, die auf einmal kommen. Vielleicht merkt ihr, worauf ich hinaus möchte. Braucht nur mal die Tagesschau sehen oder so. Und diese neue Verschiedenheit in einer Gemeinde wirkte sich so aus, dass das körperliche Wohlergehen einiger Mitglieder sozusagen zu kurz kam. Und in unserem Text lesen wir, dass die Witwen insbesondere übersehen wurden. Wir hatten vorhin in dem Bericht aus Rumänien schön gehört, Witwen haben dort keine Witwenrente. Dort ist das nicht so einfach. Hier würden wir sagen, Mensch, eine Witwe wird übersehen, soll sie sich doch einen 400-Euro-Job besorgen. Ja, geh doch noch ein bisschen arbeiten, du bist doch noch voll im Saft, gib Gas. Ja, das war dort ein bisschen anders. Wenn eine Witwe keine Angehörigen hatte, dann war die hilflos ausgeliefert. Die war darauf angewiesen, dass die Gemeinde für sie sorgt. Die hatte nicht die Möglichkeiten. Es geht hier nicht, also wir müssen aufpassen, wenn wir das übertragen auf unser System. Es geht nicht einfach darum, hier steht Witwe, bei uns sind es Witwen. Vielleicht sind es auch bei uns Witwen, ja? Aber vielleicht sind es auch ganz andere soziale Gruppen, die Not leiden und nicht selber für sich sorgen können. In dem Falle, zu dieser Zeit waren es Witwen und die wurden massiv vernachlässigt. Und dann erzähl mal etwas von geschwisterlicher Verbundenheit nach außen. Guck mal, wie Gott uns versorgt und wie er uns zu einem Volk gemacht hat. Und dann stehen da einige Witwen und verarmen fast. Das ist kein gutes Zeugnis nach außen, obwohl die Predigt zu der Zeit erste Sahne war. Oberklasse. Na, wer kann schon sagen, dass er mal eine Predigt von einem Apostel gehört hat? Ich bin leider keiner. Die Predigt war erste Sahne, die Gemeinde wächst und auf einmal hast du diese Not. Und diese Not bekommst du auch nicht einfach weg durch einfach noch mehr Predigen. Das heißt, sie ist etwas wirklich außerordentlich wichtig, wie man dem jetzt begegnet. Und anscheinend hatten die Apostel, das muss man auch sagen, dadurch, dass sie hebräische Juden waren, auch stärker einen Hang zu den Hebräern, dass ihnen das nicht aufgefallen ist, dass dort griechisch sprechende Juden vernachlässigt werden. Und so entsteht ein Murren, ein Murmeln. Und viele, viele Gemeinden existieren über Jahre in diesem Murmelmodus. Und der ist tödlich für eine Gemeinde. Absolut tödlich. Wenn du das bei dir erlebst oder bei deinen Geschwistern, dass die so heimlich die ganze Zeit murmeln, 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 dann haben wir ein Problem. Kein kleines Problem. Wenn wir nicht frei miteinander sprechen können, dann haben wir eine Bedrohung. Hier kommt es aber zur Lösung. Und dann lesen wir, was die Apostel sagen, die 12. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Dann sagt er, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes fahren, sagt er in Vers 4. Spannend ist, dass die Apostel nicht sagen, okay, die werden vernachlässigt. Wir versprechen euch, dass wir als Apostel in Zukunft es besser machen werden. Wir werden mehr Brot besorgen, wir werden mehr Güter besorgen und wir werden noch mehr Witwen versorgen und zu ihnen laufen und das machen. Die Apostel versprechen keine Besserung ihrerseits. Das ist schon spannend. Die sagen nicht, wir werden es besser machen, sondern sie antworten wie mit einer Art Verteidigung. Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Hat das jemand gesagt? Dadurch, dass sie so reagieren, frage ich mich, es ist nur eine Frage, die ich an den Text stelle, ist hier vielleicht eine versteckte Forderung in der Diskussion gewesen? Wir haben ja kein Protokoll, kein Sitzungsprotokoll von der Gemeindestunde, ja? Sondern nur einen zusammenfassenden Bibeltext, ist ja eine versteckte Forderung im Raum, dass die Apostel doch gefälligst dafür sorgen sollen, dass sie Tischdiener werden und auch fleißigere Tischdiener. Und sie verneinen das, sagen, es ist nicht gut, wenn wir das vernachlässigen. Apostel haben nicht die Hauptaufgabe, an den Tischen, das wörtlich heißt, an den Tischen diakonisch zu sein. Wenn sie das täten, könnten sie ja machen. Was würde dann in Gefahr kommen? Was steht in Gefahr? Die Verkündigung und als Resultat? Das Wachstum. Wenn wir doch die ganze Zeit in diesen Zeilen lesen, wenn das Wort wächst und sie predigen, dann wächst auch die Gemeinde. Wenn sie jetzt einfach sagen, alles klar, wir gehen jetzt auch einfach an die Tische, dann ist zwar den Menschen gerade in diesem Augenblick geholfen, aber wenn du in den Horizont schaust, wirst du sehen, die Gemeinde wird nicht wachsen, weil anscheinend aus der Sicht der Apostel wächst eine Gemeinde nicht bloß, in Anführungszeichen, durch diakonisches Handeln, durch sozialen Dienst, der nicht falsch ist. Aber der ist untergeordnet unter der Aufgabe der Verbreitung des Evangeliums. Und dieser diakonische Dienst sollte das unterstützen, dass Menschen das Wort mit aller Kraft und Freude predigen können, mit Freude. Und dass Menschen ergriffen werden von diesem Wort und hinzugetan werden. Es geht letztendlich darum, dass die Apostel sagen, wir brauchen einen Dienst in dieser Gemeinde, der sehr, sehr wichtig ist. Aber der untergeordnet ist unter die Hauptaufgabe der Predigt. Und ich möchte noch einmal sagen, nicht die Sonntagspredigt ist damit ausschließlich gemeint. Aber ein Dienst, der untergeordnet ist und deswegen nicht einfach unwichtig, sondern dieser Dienst wird uns ermöglichen, dass der Dienst am Wort sogar noch angefeuert wird, dass er das unterstützt. Es geht letztendlich darum, dass wir explizit Tischdiener suchen. Die sollen nicht predigen, die sollen explizit an den Tischen dienen. Und indem sie das tun, werden sie implizit den Dienst des Wortes unterstützen. Merkt ihr die, oder kommt die, diese Idee an, ja? Nicht unwichtig. Es ist außerordentlich wichtig, diese diakonischen Dienste, damit das Hauptziel befördert wird und nicht schrumpft. Das bedeutet, wenn jemand sagt, ich bin Diakon für die Toiletten, bedeutet das, dass diese Person den Verkündigern den Rücken frei hält und diese Person ist implizit mit dafür verantwortlich, wenn eine Gemeinde durch gute Predigt und Lehre und Wort Gottes wächst. Das sind nicht einfach die Player da vorne, die alles machen, sondern wir alle tragen dazu bei, dass Gottes Wort wächst in dieser Stadt. Und dafür brauchen wir Diakone. In Vers 3 heißt es dann, gut, dass du es so einspielst, danke. Am Ende, sozusagen eine Klammer zu dem, was ich eben gerade gesagt habe, am Ende unseres Textes, als wir mit dem Diakonprozess fertig sind, heißt es in unserem Text, und das Wort Gottes wuchs. Es ist eine Konsequenz, eine Schlussfolgerung dessen, dort zu dieser Zeit, wir wollen predigen, wir kriegen gerade hier Spannung in der Gemeinde aufgrund der Verschiedenartigkeit. Wir brauchen Diakone, die sozial und diakonisch helfen. Und das Resultat ist, das Wort Gottes wächst und die Gemeinde auch. Und die Priester sind auch gläubig geworden, etc. in Vers 7. Okay, wir gehen weiter in Vers 3. Jetzt geht sozusagen in den Prozess hinein. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Ist jetzt mal eine Ansage. Wir brauchen Tischdiener. Sucht euch mal 7. Das ist jetzt kein Gebot für uns, dass man immer genau exakt 7 Leute braucht. Das hat andere kulturelle Gründe. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Wir brauchen Leute. Wir brauchen in diesem Fall Männer, die an den Tischen dienen. Jetzt ist so ein Kellnerjob in unserer Gesellschaft auch nicht der angesehenste. Da sagst du nicht, das sind unsere Creme de la Creme der Gesellschaft. Wobei ein richtig guter Kellner echt einen Unterschied in einem Restaurant machen kann. Nicht wie bei unserem Restaurantbesuch vor einigen Monaten. Der hat auch einen Unterschied gemacht, ja. Aber das war echt lustig. Der Beruf des Kellners ist etwas, was in unserer Gesellschaft eher so an den Tischen dienen. Das machen vielleicht Schüler und Studenten, die sich einfach ein kleines Taschengeld dazu verdienen wollen. Aber das ist nicht ein Beruf, wo du auftrittst und sagst, hey, ich bin Kellner. Und der ganze Raum sagt, oh, Würde, Anerkennung, Ehre dem Ehre gebührt. Das ist nicht so ausgeprägt in unserer Gesellschaft. Aber das Spannende ist, dass in der neutestamentlichen Gemeinde es bei den Tischdienern ganz anders aussieht. Dass Tischdiener einen würdevollen Dienst haben. Darum sagt auch Paulus in 1. Timotheus 3, wo ich letztes Mal darüber gepredigt habe, weil die Diakone, die ihren Dienst gut versehen, die ihren Dienst gut machen, da sagt er nicht, die erwerben sich ein kleines Taschengeld und inklusive Trinkgeld. Nein, er sagt, die erwerben sich selbst ein gutes Ansehen und leben ihren Glauben an Christus Jesus mit großer Zuversicht. Es gibt nur eine Bedingung. Sie sollen voll Geist und Weisheit sein und einen guten Ruf haben, ein gutes Zeugnis haben. Warum? Na, aber mal ganz ehrlich, das ist ja nur an den Tischen dienen. Das sind ja keine Prediger. Nein, die an den Tischen dienen sollen voll Geist und voll Weisheit sein, denn sie tragen eine hohe Verantwortung in ihrem Amt. Bedenkt, Diakone wurden in der Apostelgeschichte dazu eingesetzt, um die Harmonie zwischen den Kulturen und die Harmonie zwischen den Sprachen zu fördern. Das ist eine Mammutaufgabe. Menschen zu verbinden, Menschen zu versöhnen, Menschen zusammenzubringen, die Gemeinde zu stärken, dass die Liebe untereinander wächst. Das ist das Amt der Diakone. Nicht einfach, hier habe ich ein Brot und hier hast du. Das war eine gewaltige Aufgabe von diesen Tausenden von Menschen und nicht von den paar Peoples, wie wir hier sind. Die haben die Kulturen miteinander verbunden. Wenn wir in Vers 5 hineinschauen, dann wenn wir uns die Namen, die ich vorhin vorgelesen habe, die teilweise sehr schwierig auszusprechen sind, wenn wir uns die Namen anschauen, werden wir sehen, wenn man sich mit der Kultur auskennt und mit der Namensgebung, dass das alles nahezu hellenistische Namen sind. Die haben sich nämlich nicht gesagt, ah ja, die griechischen Judenwitwen, die werden vernachlässigt. Jetzt kommt Anklage an uns Hebräer, die wir ja auch hier den Laden schmeißen. Dann wählen wir uns mal die Leute, die uns wohlgesonnen sind, die Hebräer, dass sie unser Zeug machen. Nein, die sind ganz bewusst in diese Vielfalt hineingestiegen. Haben sie gesagt, diese Menschen wollen wir erreichen? Auch diese sollen versorgt werden? Auch die sollen die Segnungen Gottes erfahren? Was können wir tun in unserer Gemeinschaft, um diese Menschen gut anzusprechen? Und das Diakon, also man weiß nicht ganz genau, ob bei jedem Namen es sich auch tatsächlich um einen Juden, einen griechischen Juden handelt. Aber einige auf jeden Fall. Und somit bestand dann ein Leitungsteam von unterschiedlichen Kulturen. Zumindest werden die alle griechisch gesprochen haben und konnten somit diesen anderen Teil der Gemeinde, sag ich mal, bedienen und ihnen nahe kommen und haben letztendlich damit auch Gemeinde repräsentiert. Es ist manchmal spannend in Gemeinden, wo viele, viele Ausländer sind, dass die Leitungsträger ausschließlich aus Deutschen besteht und man sich fragt, wer in Deutschland nicht geboren ist, hat wohl keine Leitungsqualität. Und da müssen sich auch unsere deutschen Gemeinden auch was sagen lassen. Und manchmal bleibt man in seiner eigenen Suppe, weil es auch viel angenehmer und bequemer ist. Die haben es zumindest nicht so gemacht. Das bedeutet für uns, wenn wir merken, dass unsere Einheit in der Gemeinde in Gefahr ist, aber wir uns danach sehnen, Einheit in dieser Unterschiedlichkeit, und wir sind tatsächlich unterschiedlich, und in den nächsten Wochen und Monaten werden wir noch unterschiedlicher. Wenn wir uns nach Einheit sehnen, wenn wir kulturelle Herausforderungen in unserer Gemeinde haben, wenn wir sprachliche Herausforderungen haben in unserer Gemeinde, wenn wir Entwicklungen in unserer Gemeinde haben, die dich zu einem Murmeln motivieren und Sorgen hervorrufen, das hört sich nach einem Job für einen Diakon an. Und wir dürfen diese Dinge nicht einfach den Profis überlassen. Viele Gemeinden kommen in Nöte und sagen sich, ich bestelle jetzt meinen professionellen Supervisor. Da kommt dann so ein Berater, ein gebildeter, intelligenter Mann. Nichts gegen Supervision, das kann sehr, sehr gut sein. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, wie Gemeinde aus Krise kommt, dass man Profis bestellt, die einfach gute Beratungsgespräche führen, dann ist das eigentlich nicht die, ich sag mal, Lösung erster Rangordnung des Neuen Testaments. Die Lösung hat das Neue Testament uns gegeben durch Diakone, die ein weites Herz haben und die Menschen kennen, die Kulturen kennen und verbinden können. Nichts, falls du ein Supervisor bist, ja, mach deinen Job und mit Leidenschaft und gib Gas. Gib Vollgas. Und viele Gemeinden haben da auch gute Erfahrungen mitgemacht. Ich möchte dagegen gar nichts sagen. Aber ich träume von einer Gemeinde, die nicht diesen äußeren Beistand erst braucht, sondern die sich vorbereitet und Menschen zurüstet, fördert, die in der Gemeinde stehen und diese Aufgaben schon im Keim ersticken können, weil sie mit viel, viel Liebe und Klarheit im Evangelium den Menschen begegnen. Brauchen wir auch gar kein Geld ausgeben für einen Profi, der da von außen kommt. Okay, mein letzter Punkt. Sie sollen voll Geist und Weisheit sein. Ihr wisst, dass in der Bibel es heißt, dass der Geist in uns eine gute Frucht produziert, eine gute Verhaltensweise, einen guten Charakter. Und in den letzten zwei Predigten zu diesem Diakonthema habe ich auch viel über den Charakter gesprochen aus 1. Timotheus 3. Deswegen hört euch die Predigten an, wenn euch das mal interessiert, was es bedeutet, voll Geist zu sein. Das ist ein Lebensstil, der sich äußert, wie in den letzten zwei Predigten erläutert. Ich möchte auf den Aspekt der Weisheit eingehen, denn Diakone sind nicht nur Vorbilder im Geistlichen, sondern auch in der Weisheit. Was ist Weisheit? Wir hatten ganz zu Anfang im Gottesdienst ein Vers aus Jakobus gelesen an der Wand. Damit hast du uns begrüßt, Erwin. Wer um Weisheit mangelt, dort heißt es nicht, soll dann bitte sich an der Uni Freiburg einschreiben lassen und dann ein paar Kurse belegen oder gefälligst das Abitur nachholen. Was soll derjenige tun, der Weisheit braucht? Er soll Gott bitten. Er soll beten. Weisheit ist nicht gleichzusetzen mit Intelligenz oder hoher Bildung. Auch hier wieder, ich habe nichts gegen Intelligenz und guter Bildung. Ganz im Gegenteil. Das kann sehr, sehr förderlich sein, auch für die Weisheit. Aber es ist nicht das Gleiche. Lasst uns mal die Nachrichten anmachen und dann sehen wir dort Menschen in der Wirtschaft, hochgebildete Elite-Leute, aber können unglaublich töricht sein und unweise in ihren Entscheidungen. Das ist nicht das Gleiche. Es gibt Männer und Frauen, die ich selber kennengelernt habe, die haben vielleicht eine Schulklasse besucht. Die erste Klasse und konnten aufgrund von Armut oder Krieg nicht mehr weiter in die Klasse gehen oder haben gar keine Schulbildung. Und wenn sie vor dir sitzen und du mit ihnen sprichst über Lebensfragen, dann kommt Weisheit. Lasst uns das nächste Zitat von unserem ehemals muslimischen Freund und inzwischen christlicher Pastor lesen. Diakone müssen Menschen sein, die von Gottes Geist geleitet werden, anstatt von ihrem eigenen Fleisch oder ihrer sündigen Natur. Darüber hinaus erfordert dieses Amt Menschen, die in der Furcht des Herrn leben, was letztendlich der Anfang der Weisheit ist. Sprüche 1, Vers 7 heißt es so. Diakone sollten Menschen sein, die wissen, wie man nach Gottes Geboten lebt und diese Gebote auf die Lebenslagen anwendet. Das ist die Essenz der Weisheit. Es geht nicht darum, einfach kluge Sprüche zu klopfen, sondern es geht darum, in Gottesfurcht zu leben, zu wissen, was Gott gefällt, zu wissen, was Gottes Plan für mein Leben ist, für unser Leben. Der das nicht nur kennt in der Theorie und schön davon predigt, sondern der den Menschen zeigt, die Gebote Gottes, die Vorschriften Gottes, die kenne ich, die versuche ich einzusaugen und ich versuche sie mal erfolgreicher als das andere Mal, ja? Aber die versuche ich in mein Leben auch anzuwenden. Und das beschreibt die Bibel zu einer Seite als Weisheit und auch als Gottesfurcht. Und wo das am stärksten sichtbar wird, ist in unserem eigenen Zuhause. Das ist ein Punkt, den ich in der letzten Predigt nicht mehr untergebracht bekommen habe. Das Heim, unser Zuhause und die Familie sind ein Prüfstein für den christlichen Dienst. Darum sagt Paulus, Diakone müssen sich in vorbildlicher Weise um ihre Kinder und die ganze Familie kümmern. Dort sehen wir Gottesfurcht, dort sehen wir Weisheit. Wenn jemand von vorne einfach in der Öffentlichkeit klug labert und meint, die Leute in der Gottesfurcht anleiten zu können, aber es zu Hause nicht schafft, zu Hause nicht Gottes Ordnung liebt und lebt und weitergibt, dann sagt die Bibel, mach eine Pause, bring das erst zu Ende. Du bist freigestellt von diesem öffentlichen Dienst, geh in dein Eigenheim und klär diese Dinge mit meiner Hilfe. Es gibt eine Geschichte von einem Pastor, der einen Hausbesuch gemacht hat und hat sich mit den Eltern in einer Familie getroffen. Und dann sind sie am Plaudern und dann wollen sie über ein Glaubensthema miteinander sprechen. Und der Pastor ist ganz geschickt. Er sagt sich, ich hole nicht meine Bibel raus, sondern meine Schäfchen aus meiner Gemeinde sollen mal ihre Bibel rausholen. Und dann bittet er den Hausvater, dass er mal seine Bibel holt. Und dann sagt der Hausvater, oder der Vater, sagt dann zu seinem Sohn, ein kleiner Junge, sagt, geh bitte ins Schlafzimmer von Mama und Papa und bring uns mal das dicke Buch, was wir jeden Abend lesen. Alles klar, das Kind geht los, holt das Buch, bringt's zu Pastor und Eltern und sagt, bitteschön, der Quellekatalog. Das haben sich die Eltern irgendwie anders vorgestellt. Sowas passiert und das soll auch eher ein Gag sein. Die Bibel spricht nicht von einem perfekten Zuhause und nicht von perfekten Eltern. Denn wenn sie davon sprechen würde, dann gäbe es keine Diakone und keine Pastoren auf dieser Welt. Es geht nicht um Perfektion. Aber es geht darum, dass wir in Menschen sehen, dass sie im Glauben gesund unterwegs sind. Dass sie mit einem Charakter leben, wo man sagen kann, der wandelt im Heiligen Geist. Der ist erfüllt vom Geist Gottes und er ringt darum, auch immer mehr im Geist Gottes zu wandeln und er schafft es, die Prinzipien Gottes in sein Leben umzusetzen und ich sehe Weisheit, ich sehe Gottesfurcht in seinem Leben und ich glaube, diese Person sollten wir einsetzen in unserer Gemeinde, damit sie einen praktischen Dienst tut, Menschen liebt mit praktischer Fürsorge, damit das Hauptziel der Gemeinde erreicht werden kann, dass das Evangelium weit laufen kann, in ganz Emmendingen, und Menschen errettet werden und in diese Gemeinde gebracht werden. Ich möchte zum Abschluss beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Zeit, die du uns schenkst und dass wir uns Zeit nehmen dürfen für dein Wort. Und ich möchte dich bitten, in aller Bescheidenheit und auch in Demut, dass wir Menschen werden, die im Privaten vorbildlich leben, damit wir als Menschen erkannt werden, die ein gutes Zeugnis besitzen und die voll Geist und Weisheit sind. Herr, damit Menschen in dieser Gemeinde gestärkt und versöhnt werden und dass dein Wort in Emmendingen unaufhaltbar wachsen kann, Herr. Amen.